Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mit diesem einmaligen Wochenspruch begrüße ich Sie auch im Namen meines Mannes ganz herzlich zum Gottesdienst. Wir freuen uns sehr, dass wir mal wieder nach Heiterbach kommen durften und heute mit Ihnen diesen Gottesdienst feiern und gestalten. Ganz herzlich willkommen euch Konfirmanden da oben. Ihr wisst, ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Kennt ihr den Spruch, da haben sich zwei gesucht und gefunden? Ja? Habt ihr euch auch gesucht und gefunden? Ich glaub's. Ja, aber so ist es. Unser Heiland macht sich auf den Weg und sucht uns. Dieser Spruch steht im Zusammenhang mit dem Zachäus. Und er hat ihn gesehen, oben auf dem Baum, wie er hinter den Blättern sich versteckt hatte. Und er hat ihn runtergebeten und gesagt, heute will ich bei dir in deinem Hause einkehren und mit dir das Mahl halten. Und heute möchte der Heiland bei Ihnen auch einkehren, in Ihrem Herzenshaus. Egal, ob Sie glücklich sind oder traurig, ob Sie himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt sind, unser Heiland sucht Sie. Und dem wollen wir jetzt loben und ehren mit dem ersten Lied, Lobet den Herrn. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns im Wechsel mit Worten aus Psalm 126 beten. Es ist die Nummer 750. Psalm 126, wir beten ganz versweise im Wechsel. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen. Unser Gott, wir sind gekommen, um dir zu begegnen. Wir bringen aus der vergangenen Woche mit, was uns freut und was uns Angst macht. Wir bringen unsere Sorgen und unseren Dank. Du nimmst uns an, wie wir sind, mit unserer Unzulänglichkeit und Sünde, unserer Gleichgültigkeit und Müdigkeit. Doch das Schöne ist, du willst uns nicht so lassen, wie wir sind. Dein Heiliger Geist will uns in Bewegung setzen. Durch deine Liebe sollen wir verwandelt werden. Und wo wir versagt haben, da will dein Wort den neuen Anfang schenken. Und nun bitten wir dich, höre, wenn wir in der Stille zu dir sprechen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen. Bitte nehmen Sie Platz, wir hören die Schriftlesung.
Die Schriftlesung steht im Lukas-Evangelium. Geschrieben hat das Lukas-Evangelium ein Arzt, der war Lukas. Vorgelesen wird dieser Text von einem Arzthelfer. Ich bin schon über 20 Jahre Arzthelfer bei meiner Frau. Und gepredigt wird von einer Ärztin, also dreimal Medizin. Und dann handelt diese Schriftlesung von Schafen. Und da ist mir da vorne eingefallen, dass ein Bub gesagt hat, als sein Vater gebetet hat, das kleine, liebe Schäflein, da hat der Bub gesagt, wenn Gott uns schon mit Tieren vergleicht, dann wäre es besser, er tät uns mit einem Pferd oder mit einem Hirsch vergleichen, als mit so einem dummen Schaf. Aber die Schafe sind gar nicht so dumm. Nur sie verlaufen sich manches Mal. Und jetzt der Predigt, die Schriftlesung, nicht der Predigttext. Es nahten sich zu ihm allerlei Zöllner und Sünder, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten. Schwäbisch, die waren narret und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Jesus sagte aber zu ihnen das Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat? Wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, so legt er es auf seine Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder in Heiderbach, der Buße tut, mehr als 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Das ist die Schriftlesung für heute. Und jetzt singen wir das Lied, das angegeben 611.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch, sei mit uns allen. Amen. Es gibt ein schönes Sprichle. Das ist nicht von mir, das ist auch nicht von meinem Mann, das ist von seinem Mentor, der unter dem er gelernt hatte. Und das heißt: Die Wahrheit ist ein bitterer Trank. Und wer sie sagt, hat selten Dank. Und mancher Menschen kranker Magen kann sie kaum hoch verdünnt vertragen. Ja, manche Wahrheiten, die sind wirklich bitter und schmerzhaft. Und eigentlich wollen wir es gar nicht wissen und schon gar nicht hören. Kennen Sie das? So manches Mal muss ich meinen Patienten auch Dinge sagen, die sie nicht gerne hören wollen, die denen nicht so richtig in den Kram passen. Aber es hilft ja alles nichts. Um gesund zu werden, um Besserung zu erlangen, da muss man sich auch den unliebsamen Wahrheiten stellen. Und genauso ist es mit unserem Predigttext heute. Der steht im Buch Hesekiel im 18. Kapitel, es sind diverse Verse. Und es geht diesmal um die Gerechtigkeit Gottes. Es sind drei Punkte, ich habe immer drei Punkte, dann könnt ihr mitzählen, dann wisst ihr, wenn der dritte Punkt kommt, jetzt habt ihr das bald geschafft. Die Schuld der Väter als Schicksal der Kinder, zweitens die eigene Schuld als persönliche Verantwortung und drittens die persönliche Umkehr als Weg zum Leben. Das erste, die Schuld der Väter als Schicksal der Kinder, sind die Verse 1 bis 4. Da steht: Wieder erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort, die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Denn mir gehören alle Menschen, die Eltern genauso wie die Kinder. Sie gehören mir. Und nur wer sündigt, soll sterben. Es waren harte Zeiten damals in Juda. Die Hauptstadt Jerusalem war zerstört, der Tempel war geplündert. Das Volk hatten die Babylonier in Gefangenschaft geführt. Und nun waren schon so viele Jahre vergangen, fern der Heimat, im Exil. Und so langsam schwand auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf Rückkehr nach Hause. Und wie so oft, wenn es nicht gut läuft, gab es nur eine einzige Frage: Wer ist schuld? Das kennen wir doch. Kennt ihr das auch? Die Kinder tun nicht, was sie sollen und was richtig ist. Der Vater schimpft deine Erziehung, die Mutter kontert deine Veranlagung. Am Arbeitsplatz ist die Stimmung mies, die Geschäfte laufen nicht, die Mitarbeiter wissen auch ganz genau, woran es liegt, weil nämlich der Chef, der Abteilungsleiter, die Vorgesetzten ein völlig falsches Management haben. Und die wiederum wissen, es liegt an den Angestellten, weil die nicht engagiert genug sind. Die Lehrer sagen, die Kinder sind nicht mehr erzogen. Die Eltern sind überzeugt, es liegt alles an den Lehrern. Und wo man hinschaut, es ist überall das Gleiche. Alle sind schuld, nur wir nicht. Ich behaupte, das erste Wort, was ein Kind sagt, ist Mama, das zweite ist Papa. Und ich behaupte immer ein bisschen mit Augenzwinkern, der erste komplette Satz, den ein Kind sagt, heißt: I war's nett. Es gibt übrigens eine nette Geschichte. Da hat eine Mutter versucht, dass ihr Bub mal so langsam sauber wird und hat ihm keine Windel mehr angezogen. Und wie es halt so ist, da ist halt doch was in die Hose gegangen, was ja eigentlich nicht schlimm ist. Und dann hat der Bub seine Mutter angeguckt und hat gesagt: Mama, das war ich nett, das war meine Schwester. Alle sind schuld, nur wir nicht. Und das ist im jüdischen Volk damals auch nichts anderes gewesen. Die junge Generation war sich vollkommen einig: Wir können doch nichts dafür, dass es uns so dreckig geht. Wir müssen jetzt die Suppe auslöffeln, die uns unsere Väter eingebrockt haben. Die sind schließlich zu den Götzen gelaufen. Die haben Gottes Worte missachtet. Die haben Gottes Gebote mit Füßen getreten. Aber wir müssen jetzt für eine Schuld büßen, für die wir gar nichts können. Und genau das war mit dem Sprichwort gemeint, mit den sauren Trauben und den stumpfen Zähnen. Die Väter haben saure Trauben gegessen, den Kindern sind die Zähne stumpf geworden. Das heißt, die Väter haben gesündigt und die Kinder müssen es ausbaden. Aber der Vorwurf, der dahinter steht, der geht ja noch viel weiter. Der geht ja nicht nur an die Generation der Väter und Großväter. Im Grunde genommen geht dieser Vorwurf an Gott selbst. Gott, das ist nicht fair, uns für die Schuld anderer zur Verantwortung zu ziehen, uns mitzubestrafen. Nein, Gott, das ist nicht gerecht, das geht wirklich nicht. Und man spürt so ein bisschen die Enttäuschung, die hinter diesem Vorwurf steht, eine Enttäuschung über diesen Gott, der so unbegreiflich ist. dem man sich auf Gedeih und Verderb irgendwie ausgeliefert fühlt, der scheinbar so willkürlich handelt und dem Unschuldigen gar keine Chance lässt. Hatten Sie auch schon mal das Gefühl, Gott ist nicht fair? Wir haben liebe Freunde. Wir haben zwei Kinder. Mit 16 wurde die Tochter vergewaltigt. Dann sagte der Vater, weißt du, kannst du dir vorstellen, was das für ein Gefühl war? Meine Tochter ist schwanger geworden von diesem Vergewaltiger, der auf freiem Fuß ist, unverändert. Und ich habe mein Kind zur Abtreibung gefahren. Weißt du, was das für ein Gefühl ist? Kannst du dir das vorstellen? Nein, kann ich nicht. Und jetzt ist seine Frau schwer krebskrank geworden. Und er sagt, was meint denn der da oben, wie viel wir noch aushalten können? Wie viel denn noch? Ist das fair? Ist das ein Gott der Liebe? Haben Sie es auch schon mal gedacht? Da diene ich diesem Gott treu und dann die schwere Krankheit. Dabei habe ich immer gesund gelebt und war anständig. Und man schreit Gott, das ist doch nicht fair. Da bete ich, vertraue ihm, flehe ihn an und nichts ändert sich an der eigenen, vielleicht sogar verzweifelten Situation, für die man eigentlich gar nichts kann. Man wird in was reingedrückt, sagt mal eine Patientin zu mir, und da muss man da einfach durch. Und man weint Gott, das ist doch nicht gerecht. Da setzt man sich mit aller Kraft für etwas Gutes ein und es scheint so, als würde alles unter den Fingern zerrinnen. Und sagt Gott, es kann doch nicht wahr sein, oder? Ein guter Bekannter sagte mal zu mir, weißt du, Irmhild, guck doch mal dein Leben an. Drei warst du, als deine Mutter MS bekam. Dein Vater hatte jede Menge Baustellen. Dann wird dein erster Mann krank nach nur 2 Jahren Ehe. Dann stirbt er schwerst dement. Du verlierst dein Kind, du wirst nicht mehr schwanger, obwohl du dir so sehr ein Kind wünschst. Ist das fair? Das hast du doch nicht verdient, so sagte er zu mir. Und Gott antwortet jetzt durch seinen Propheten. Er sagt, mir gehören alle Menschen und nur wer sündigt, soll sterben. Gott sagt jetzt hier, ich vollstrecke nicht blindlings irgendein Urteil, je nach Lust und Laune und Stimmungslage. Niemand wird für die Schuld eines anderen zur Verantwortung gezogen. Jeder wird nach seinem eigenen Tun beurteilt. Jeder ist für sich verantwortlich. Und jetzt kommt dieses klare Wort Gottes, jeder, der sündigt, muss sterben. Und so kommen wir zum Zweiten. Die eigene Schuld als persönliche Verantwortung. Und da steht im 20. Vers, sterben muss derjenige, der die Sünde begeht. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt, die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Sterben muss, der die Sünde begeht. Da haben wir es wieder, dieses Wort, Sünde. Hören wir es nicht jeden Sonntag neu im Gottesdienst? In unserem Sprachgebrauch, da verharmlosen wir das Wort gerne. Im Café bestellt man ein Stück Kuchen und die Bedienung fragt augenzwinkernd mit Sünde, also mit Sahne. Oder wir reden von den Temposündern, wenn wir ein bisschen zu viel Gas geben. Wir kennen die Steuersünder, die versehentlich vergessen haben, ein paar Einnahmen beim Finanzamt anzugeben. Die Umweltsünder, die ihren Müll in der Natur einfach liegen lassen. Ja, man hat schon fast den Eindruck, so ein bisschen Sünde gehört zum Leben irgendwie dazu. Aber die Bibel sagt ganz klar, nein, Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Sünde ist bitter ernst. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Guck dir gerne Fußball. Ja? Ja, ist doch gut. Mein Mann war ja auch ein leidenschaftlicher Fußballer. Der hat sogar in der A-Jugend vom VfB mal gespielt. Sieht man ihm jetzt nicht mehr an, aber der war mal gut. Und wenn der Ball nur so ein paar Zentimeter am Tor vorbeigeht, was sagen wir? Knapp vorbei ist auch daneben, oder? Und selbst der schönste Lattenschuss ist eben daneben und nicht drin. Ziel verfehlt. Unser Leben ist auf Gott hin ausgerichtet. Von Gott. Für ihn. Zu ihm hin sind doch alle Dinge, auch wir Menschen gemacht. Allein in ihm liegt Sinn und Ziel unseres Lebens. Und Sünde ist nun mal der Weg in die entgegengesetzte Richtung, in die von Gott weg. In meiner Jugend gab es eine Rockband. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt. AC/DC. Habt ihr schon mal von denen gehört? Ja? Und der größte Hit von denen hieß, wisst ihr nicht, macht nichts, Highway to Hell. Autobahn zur Hölle. Ich sing's jetzt nicht, keine Sorge. Aber genau das ist es, denn es ist egal, ob ihr langsam oder schnell unterwegs seid. Wenn sie ohne Gott leben, mit ihm nichts zu tun haben wollen, dann sind sie auf diesem Highway to Hell, auf der Autobahn Richtung Hölle unterwegs. Das hören wir nicht gern, gar nicht. Das Wort Hölle gehört bei vielen sogar zu den sogenannten Unwörtern. Es gibt ja immer Unwort des Jahres, das wäre im christlichen Bereich bestimmt das Wort Hölle. Da fühlt man sich gleich unter Druck gesetzt und nach dem Motto, ihr Christen, ihr wollt uns doch nur Angst machen mit eurem Gerede von der Hölle und der ewigen Verdammnis. Das stimmt nicht. Wie gesagt, die Wahrheit ist ein bitterer Trank. Und die Wahrheit ist nun mal, dass es um alles geht, um Leben und Tod. Es geht um diese falsche Grundorientierung, diese Orientierung von Gott weg. Alles andere ist doch nur die Folge, dass wir auf dem verkehrten Weg unterwegs sind. Wenn Sie mit Ihrem Auto falsch abbiegen, dann kommen Sie nun mal nicht am gewünschten Ziel an. Und so ist es auch mit unserer Lebensfahrt. Da, wo wir den falschen Weg wählen, da kommen wir nicht ans Ziel. Und es geht doch jetzt wirklich um Leben und Tod. Wir können uns noch so anstrengen. Wir können die größten Humanisten sein, die je auf dieser Erde gelebt haben, die hilfsbereitesten Menschen von ganz Heiterbach und dem ganzen Nordschwarzwald. Wer in die falsche Richtung unterwegs ist, der verfehlt nun mal das Ziel. Jetzt erlaube ich mir noch etwas zu sagen. Ob wir das nun gerne hören wollen oder nicht. Ich gehe ja gleich wieder. Jeder von uns, jeder Einzelne, der hier sitzt und steht, ist im Grunde seines Herzens ein Egoist. Bei dem einen ist ein bisschen stärker ausgeprägt, beim anderen etwas weniger, ändert aber nichts. Wir schauen schon, dass auch wir zu unserem Recht kommen, dass wir auch jemand sind, dass wir auch was zählen. Wir schauen schon nach unserem eigenen Vorteil und gucken, dass wir uns einigermaßen gut durchmanövrieren. Und ganz klar, ein bisschen Egoismus brauchen wir auch. Das ist gesund, das ist lebens-, das ist sogar überlebenswichtig. Darum geht's nicht. Aber wie oft nehmen wir uns denn selbst zum Maßstab? Wie oft verurteilen wir andere mit, was das gehört, also das würde ich ja nie tun, wie kann man aber auch? Haben Sie es auch schon gesagt, wie kann man auch? Der hätte ich nie. Wir wissen so genau, wie andere sich zu benehmen haben, wie sie zu gucken haben, wie sie sich zu verhalten haben. Und dann sind wir selbst missmutig und gereizt, wenn wir freundlich sein sollten. Und schummeln wir lieber, weil es eben bequemer ist, anstatt die Wahrheit zu sagen, die vielleicht ein wenig unangenehmer wäre. Und ist es nicht interessant, wie schnell wir mit Entschuldigungen auch für uns selbst wieder bei der Hand sind? Meine Veranlagung, meine Lebensumstände, meine Erziehung, meine Kränkung, meine Verletzung, meine Nerven. Ich bin halt gerade so im Stress und alle wollen was von mir. Da kann man nicht nur freundlich sein. Ja, wir haben für alles einen Grund. Ging im Paradies schon los. Die Eva wusste, die Schlange ist schuld. Der Adam wusste, die Eva ist schuld. Und letztendlich war Gott selbst schuld, weil wenn er die Menschen nicht so geschaffen hätte, wie er sie geschaffen hat, dann wären wir nämlich heute noch im Paradies. Er ist selber schuld, ihm ist dann Produktionsfehler unterlaufen. Es ist heute nicht anders wie damals. Auch heute ist immer noch so dieses, eigentlich gehört Gott auf die Anklagebank. Aber nun gibt es einen dritten Punkt noch, den schönsten. Die persönliche Umkehr als Weg zum Leben. Und da heißt es weiter: Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich viel mehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Trennt euch von euren Verfehlungen, die ihr begangen habt, und erneuert eure Herzen und euren Geist. Denn warum wollt ihr sterben, Volk der Israeliten? Ich freue mich nicht über den Tod eines Menschen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. Kehrt also um, damit ihr am Leben bleibt. Es erstaunt mich jedes Mal, wenn ich meine Bibel aufschlage und meine Bibel lese. Gott gibt uns seine Menschen einfach nicht auf. Er liebt uns. Er liebt uns sogar leidenschaftlich. Er liebt sie leidenschaftlich und euch fünf da oben auch. Er liebt euch leidenschaftlich. Und er hat nur ein Ziel, dass sie leben. Nichts und niemand kann uns doch von unserer Schuld freisprechen. Das kann nur ein Einziger, das kann nur Gott selbst. Das Volk der Israeliten musste noch etliche Jahre in dieser babylonischen Gefangenschaft aushalten. Doch dann, als die Zeit erfüllt war, da durften sie wieder nach Hause. Und wir müssen doch auch nicht in der Gefangenschaft unserer Sünde und unserer Schuld aushalten. Auch wir dürfen doch wieder nach Hause zu Gott in die Ewigkeit. Er hat uns doch selbst den Weg zurückgebahnt. Denn als die Zeit erfüllt war, da sandte er seinen Sohn, Jesus Christus. Seine Jünger hatten ihn damals gebeten: Zeig uns den Weg zum Vater. Und Jesus hatte was geantwortet? Er hatte gesagt: Ich bin der Weg. Da, wo wir umkehren und auf den Weg mit Jesus machen, da brauchen wir uns auch nicht mehr zu fürchten, dass wir das Ziel verfehlen könnten. Denn allein er befreit uns doch von unserer Schuld und von allem, was uns von Gott trennt. Dafür hat er mit seinem Leben und mit seinem Blut am Kreuz bezahlt. Wir dürfen aufatmen, wir dürfen das ewige Leben hier und heute schon haben. Denn wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Da steht, da, der hat, nicht der wird es irgendwann mal bekommen. Das haben sie jetzt und hier und heute. Und wenn sie heute am Tag ihr Leben diesem Jesus Christus geben, dann haben sie ab sofort das ewige Leben. Gilt auch für euch fünf. Und dann passiert was Großartiges. Dann nimmt der Heilige Geist in uns Wohnung. Und dieser Heilige Geist ist die Auferstehungskraft unseres Herrn Jesus Christus. Dann wohnt die Auferstehungskraft von Jesus in euch, in ihnen, in uns. Und dieser Heilige Geist, der will uns doch leiten und führen, der will uns helfen und trösten und uns nach unserem leiblichen Tod zum ewigen Leben auferwecken. Umkehr zu Gott, Umkehr zu Jesus, das ist immer auch Umkehr zum Leben. Zum Schluss erzähle ich euch jetzt noch eine Geschichte, eine letzte. Dann habt ihr es geschafft, dann sage ich Amen. Es gibt einer der großen chinesischen Ströme, ist bekannt durch eine besonders reißende Stromschnelle. Und jedes Schiff und jedes Boot, dessen Steuermann nicht einen bestimmten Punkt anfährt, kommt um. Sind unrettbar verloren. Und die Einheimischen haben an genau dieser Stelle einen großen Felsblock in den Strom gesenkt. Da steht die Aufschrift: Auf mich zu. Und jeder muss jetzt auf diesen Felsen zufahren, wo drauf steht: Auf mich zu, dann kommt er durch diesen Fluss durch. Das Leben, auch euer Leben, das hat auch ganz viele gefährliche Stromschnellen. Da steht zum Beispiel an einem Engpass: Du sollst Vater und Mutter ehren oder Oma und Opa, auch wenn sie alt sind, auch wenn sie dement sind, auch wenn sie euch zum 100. Mal hintereinander dieselbe Geschichte erzählen. Oder: Du sollst deinen Nächsten lieben, auch die, die wir nicht leiden können, diese Nervensägen. Habt ihr auch so ein paar Nervensägen? Und so ein paar Sargnägel, die uns alles kosten. Und genau in diesen Strom, in diesen Lebensstrom, hat Gott nun auch einen Felsen gesenkt. Unseren Herrn Jesus Christus, und der ruft auch auf mich zu. Und wer sein Lebensschiff auf diesen lebendigen Felsen zusteuert, genau der wird auch leben. Denn Jesus ist gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben. Amen. Lasst uns einen Moment stille sein und dann singen wir das Lied 619. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du zeigst uns deutlich, was Sache ist. Wir hören das harte Wort, jeder, der sündigt, soll sterben. Doch wir sehen auch deine große Liebe. Du willst nicht den Tod, sondern das Leben für uns. Du willst auch nicht, dass wir uns und anderen das Leben schwer machen. Du willst, dass wir Freude am Leben und Hoffnung für morgen haben. Gib uns den Mut, unser Leben nach dir auszurichten und die Umkehr zu wagen. Vater im Himmel, wir bitten dich für die Menschen, die schwer an ihrem Leben tragen. Begegne du mit einer heilenden Gegenwart den Kranken. Tröste die Trauernden und schenke denen, die durch Unrecht verbittert sind, einen neuen Anfang. Lass uns alle durch deine Barmherzigkeit und deine Güte den Weg zu dir gehen. Herr, deine Barmherzigkeit allein ist es, dass wir noch nicht gar aus sind. Und so bitten wir dich auch um Barmherzigkeit. Hilf den Friedensverhandlungen, hilf, dass die Menschen in den Kriegsgebieten, auch hier in Europa, wieder zum Gespräch und zum Frieden zurückfinden. Herr, wir wissen, jeder Friede ohne dich ist nur ein fauler Friede. Herr, hab Erbarmen. Hab Erbarmen mit den Flüchtlingen und mit allen anderen auch. Und gemeinsam sprechen wir zu dir in dem Gebet deiner Kirche. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz, wir singen noch das letzte Lied.
Thank you.
Folgendes ist noch abzukündigen. Wir danken Ihnen, Frau Dr. Ohngemach, und auch Ihrem Mann ganz herzlich, dass Sie diesen Gottesdienst mit uns gefeiert haben, dass Sie uns so eine lebendige, lebensnahe und auch persönliche Predigt gehalten haben. Den Weg können wir jedes Mal, wenn wir hier ins Gotteshaus kommen, lesen und uns daran erinnern lassen. Herzlichen Dank auch an alle, die diesen Gottesdienst vorbereitet und mitgestaltet haben. Das Gottesdienstopfer wird für unseren Kindergarten Arche Noah erbeten. Vielen Dank für Ihre Gabe. Herzliche Einladung auch zum Jubiläum der Liebenzeller Gemeinschaft im Anschluss an diesen Gottesdienst. Flyer liegt hinter auch noch aus. Sehr herzlich laden wir zum Gottesdienst am 10. Juli um 9.45 Uhr in die Laurentiuskirche mit der Gemeindediakonin Ricarda Wallon ein. Um 9.45 Uhr ist Kinderkirche im Prägitzer Haus. Auch dazu herzliche Einladung. Im evangelischen Gemeinderaum in Thalheim ist um 11 Uhr Gottesdienst, ebenfalls mit Gemeindediakonin Ricarda Wallon. Sehr herzliche Einladung geht auch zur Erntebittstunde nächsten Sonntag um 19 Uhr auf dem Hof von Familie Bauer in Altneufra mit Prädikant Martin Palmer. Der Posaunenchor wirkt mit. Ja, ganz herzliche Einladung auch zum anschließenden gemütlichen Beisammensein mit einem kleinen Vesper. Die Konfirmanden fahren am Freitag um 15 Uhr auf dem Marktplatz in Heiderbach zum Konfi-Camp in Breitenberg ab. Rückkehr ist am Sonntag um 12.45 Uhr und die Gemeinde wird sehr herzlich um Fürbitte für dieses Konfi-Camp gebeten. Wir erheben uns. Am kommenden Samstag um 14.30 Uhr werden hier in der Laurentiuskirche kirchlich getraut. Markus Farisch und Daniela Farisch, geborenes Pitschu aus Oberschwandorf. Und ihr Sohn Paul Hannes Farisch wird getauft. Am kommenden Sonntag um 14 Uhr wird hier in der Laurentiuskirche eingesegnet Benito Samuel Renz, Sohn von Timo Renz und Caroline Renz, geborene Jedamski. Wir beten für dieses Paar und unsere Kinder. Herr, wir bitten dich für dieses Paar, dass sie ihre Ehe in deinem Namen beginnen, in gegenseitiger Liebe und Verantwortung führen und einmal zu deinem Lob vollenden. Sei du der Mittelpunkt, der sichere Hafen in ihrer Beziehung. Guter Gott, die beiden Kinder befehlen wir dir an. Bewahre und beschütze du sie auf ihrem Lebensweg. Schenke es, dass sie in Verbindung mit dir leben. Amen. Alle weiteren Termine und was sonst noch aktuell ist, entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt. Jetzt darf ich Frau Dr. Ohngemach bitte, uns den Segen zuzusprechen.
Nun geht hin unter dem Segen unseres einmaligen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Ihnen allen einen gesegneten Sonntag und eine gute Woche.